wir stehen ja immer noch in Johannes 5. Und des Zusammenhangs wegen lesen wir einfach nochmals von Vers 1. Aber wir gehen dann doch deutlich voran, da, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Bruno, willst du lesen Johannes 5, 1? Ja. Danke. Also eine lange, zusammenhängende Rede. Wo ist die gehalten worden?
In den Gebäuden des Tempels.
Ja, das ist also sehr auffällig im Johannesevangelium. Wir werden das noch in den weiteren Kapiteln sehen, dass große Abschnitte, große Reden im Tempel gehalten worden sind. Und zwar Reden, die wir in den anderen Evangelien nicht finden. Ich habe ja schon am Anfang, als wir Johannes-Evangelium begannen zu betrachten, erklärt, dass die synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, mehr den Blickwinkel haben auf Galiläa im Norden, während Johannes mehr auf den Süden, auf Judäa und insbesondere eben auf Jerusalem. Und in Jerusalem insbesondere auf den Tempel. Also ein großer Teil des Johannesevangeliums spielt im Tempel ab. Und mit dem Tempel zusammenhängt eben auch dieses Bethesda. Die Bethesda-Teiche, das haben wir ja gesehen, lagen nahe bei dem Schaftor. Welches Tor war das Schaftor?
Nördlich.
Wie?
Nördlich.
Das war das Nordtor, genau. Wo man
die Opfertiere
in den Tempel brachte. Also dieses Tor wird nochmals von Bedeutung sein, in Johannes 10 dann, wo der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür der Schafe, wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Nun, das ist kein Zufall, dass eben dieses Bethesda erwähnt wird in Verbindung mit dem Schaftor. Und da war dieser Gehbehinderte, der Gelähmte, 38 Jahre lang. Da haben wir letztes Mal eine Verbindung gemacht, und die sind 38 Jahre zur Wüstenwanderung Israels. Ja, aber ich dachte, die habe 40 Jahre gedauert.
Aber die 38 zusätzlichen wegen des Ungehorsams.
Ja, genau. Also 38 Jahre kamen ja dazu, weil sie nicht den Glauben hatten, um nach den 2 Jahren ins Land einzugehen. Also da kam die Sünde in Kadesh Barnea. Und so drehte Israel gewissermaßen 38 Jahre lang in der Wüste im Kreis. Und das war also eine Zeit, Israel unter Gesetz, lernt, wie der Mensch eben nicht fähig ist, nach dem Gesetz zu leben.
Sind die da eigentlich gewandert oder waren die mehr da um Kadesh herum sesshaft und dann als Nomaden bloß mit ihrem Vieh? Oder haben die noch richtige Wegstrecken da zurückgelegt?
Ja, also es gibt ja eine Zusammenfassung aller Wege in 4. Mose. Also die haben sich schon weiter bewegt und darüber wird ja nicht mehr groß berichtet. Das wird beschrieben in 4. Mose 33, da hat man die Zusammenfassung der Stationen während den 40 Jahren. Kann man mal für sich mal anschauen. Also die haben sich schon noch bewegt.
Also sie mussten ja dann südlich ziehen, nachdem sie nicht ins gelobte Land.
Genau, das mussten wir zurück und haben sie dann so bewegt, wie die Wolkensäule eben weitergegangen ist. Aber ins Ziel durften sie einfach nicht. Ja. Gut, also der Mensch unter Gesetz hat keine Fähigkeit, gottgemäß zu leben. Und da kommt der Erlöser in sein Leben und gibt ihm die Kraft, umzugehen. Das ist das große Zeichen hier, das deutlich macht, der Mensch kann nur durch die Gnade auf den Weg Gottes gebracht werden. Und Bethesda heißt ausgerechnet
Haus der Barmherzigkeit.
Ja, oder besser Haus der Gnade. Chesed ist hebräisch, aramäisch für Gnade oder Güte. Dann auch Bundestreue. Also, das Haus der Gnade, da hat dieser Mensch gewissermaßen die Gnade erlebt, die es möglich macht, gottgemäß zu leben. Und da kommt der Gegensatz zwischen Gnade und pharisäischer Gesetzlichkeit. Der Herr hat also die Heilung genau am Sabbat vollbracht und hat diesem Mann den Auftrag gegeben, das Bett zu tragen am Sabbat. Und das musste gezwungenermaßen zu einer Konfrontation führen mit den leitenden Juden. Und das machte sie umso wütender, eben dass er quasi den Sabbat gebrochen habe. Aber der Herr Jesus erklärte, Vers 17, liest das nochmals jemand?
Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke.
Jawohl. Also, in Jesaja 43 lesen wir über dieses Wirken Gottes. Jesaja 43, 24, das haben wir auch letztes Mal noch gelesen. Zweite Hälfte. Wie ist das jemand? Ja, B.
Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden, du hast mich ermüdet mit deinen Missetaten.
Jawohl. Also Gott hat ja am Ende der Schöpfung den Sabbat eingeführt, das war die Ruhe Gottes. Und seit dem Sündenfall ist eigentlich diese Ruhe gestört. Gott sagt dem Menschen, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden. Und der Herr Jesus sagt also, der Vater wirkt, ich wirke, durch die Sünde ist dem Menschen die wahre Ruhe Gottes genommen und Gott ist am Wirken. Und wenn sie eigentlich so den Sabbat halten und gar nicht realisieren, dass sie gleichzeitig von Gott getrennt waren, war der Sabbat für sie eigentlich nur zur äußeren Form verkommen. Und darum hat der Herr ausgerechnet diesen Konflikt auch provoziert, richtig gehen, um diesen Punkt deutlich zu machen, dass für sie der Sabbat nur noch eine äußere Form war, aber sie kannten die Ruhe Gottes gar nicht, die dann eben kommt durch die Vergebung. Nächster Vers, Jesaja 43, 25. Wer liest?
Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen. Und deine Sünden will ich nicht gedenken.
Jawohl. Also Gott gibt die Möglichkeit der Vergebung. Und so kann der Mensch in die Ruhe Gottes eingehen. Schlagen wir noch kurz auf. Matthäus 11. Die bekannten Worte, Verse 28 bis 30. Wer liest?
Kommt her zu mir, all ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Ja, also der Herr verspricht, Ruhe zu geben und sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Nachher, Kapitel 12, Vers 1, kommt, zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. Und da kommt es ja zu einem Konflikt mit den Pharisäern wegen dem Verhalten am Sabbat. Und der Herr Jesus verweist auf David, der unter ganz besonderen Umständen Schaubrote essen durfte. Und er erklärt in Vers 8, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Also wer sagt, wie der Sabbat eingehalten werden muss, das ist der Herr des Sabbats. Das ist der Sohn Gottes. Und der nächste Vers, 12 Vers 9, und von da an weitergehend kam er in ihre Synagoge. Das war wieder am Sabbat. Und dann heilte jemanden in der Synagoge. Also dieser ganze Zusammenhang ist sehr interessant. Der Herr ist der, der Menschen zur Ruhe bringt. Er ist der Herr des Sabbats. Und er bestimmt, was am Sabbat möglich ist und was nicht. Also er war nicht im Gegensatz zum Gesetz, sondern war im Gegensatz zu dieser Auffassung der Pharisäer, die verengt war gegenüber dem Wort Gottes. Und der Herr hat also diesen Konflikt hier richtig provoziert, um deutlich zu machen, sie sind sich gar nicht bewusst, was sie eigentlich machen mit dem Sabbat. Denn Gott hat im Moment auch diese Ruhe nicht. Der Vater ist am Wirken und der Sohn ist am Wirken und das wegen der Sünde. Aber dann gab es noch einen zweiten Konflikt, nicht nur wegen dem Sabbat, sondern was hat noch die Gegner aufgebracht?
Er hat sich selbst Gott gleich gemacht.
Wie? Und zwar wie hat er das?
Weil er Gott seinen eigenen Vater nannte.
Ja. Vers 18. Gott seinen eigenen Vater genannt. Vers 18. Nun, im Judentum nennt man ja Gott auch Avinu, unser Vater, im Sinn von Schöpfer, Urheber des Volkes Israel. Aber was da gemeint ist mit seinem eigenen Vater, ist, dass der Herr Gott immer und immer wieder hat er ihn genannt Abba. Das heißt Papa. Und zwar war das eben ein Ausdruck, den man im Judentum erklärt hat, so darf man Gott nicht ansprechen. Im Talmud steht, man soll Gott immer kollektiv ansprechen. Avinu, also unser Vater. Aber das ist so eine ganz persönliche, direkte Ansprache, wie ein Kind zum Beispiel den Vater anspricht. Zärtlich, intim. Und sie haben auch gelehrt, man soll Gott nicht Avi, mein Vater, nennen. In der Einzahl. Sondern man soll sich immer mit dem Volk Gottes verbinden. Aber der Herr Jesus hat Gott Avi genannt. Und das meinen sie, wenn sie sagen, er hat seinen eigenen Vater genannt. Aber das stand eben in einer Linie mit der Tatsache, dass er Gottes eingeborener Sohn war. Eingeboren heißt nicht, dass er drückt nicht das Geborensein aus, sondern das Eingeboren, Monogenes, hat da den Sinn im Johannesevangelium, der Einzige in seiner Art. Der Jesus ist von Ewigkeit her der ewige Sohn Gottes, der Einzige, der diese Position hat. Engel werden zwar auch genannt Söhne Gottes, Hiob 1 und 2, aber das hat gar nichts damit zu tun mit dieser Sohnestellung des Herrn Jesus. Übrigens in Johannes 1, 18, können wir es nochmals aufschlagen. Da kommt der eingeborene Sohn zum ersten Mal vor, dieser Ausdruck. Wer wisst?
Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt.
Jawohl, der Eingeborene. Oder besser, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Der Ausdruck ist interessant, der in des Vaters Schoß ist. Griechisch, hoon, wörtlich der Seiende im Schoß des Vaters. Es ist so, im Alten Testament, wo Gott sich Mose offenbart, 2. Mose 3, da stellt er sich vor mit seinem Namen Ich Bin. Und im Griechischen hat man das übersetzt mit Ho-On, der Seiende. Und wenn hier Johannes schreibt, er ist der eingeborene Sohn, Ho-On, also der Seiende im Schoß des Vaters, dann heißt es nichts anderes, er, Jahwe, im Schoß des Vaters. Also ist ganz klar, der ewige Sohn hier vorgestellt. Und nur er hat diese Beziehung zum Vater. Und darum konnte er Gott eben Abba nennen und auch Avi. Und die Juden haben sofort realisiert, was das beinhaltet. Wenn er diese Beziehung für sich zu Gott in Anspruch nimmt, dann stellt er sich auf die gleiche Stufe wie Gott. Nicht Gott unterstellt. Da war es also ganz interessant, dass sie feststellen, er hat sich damit Gott gleich gemacht. Aber das war er auch. Er war Gott gleich. Erstaunlich ist, dass die Erlösten heute, seit Pfingsten, Gott auch Abba nennen dürfen. Wo steht das? Römer 8. Römer 8, Verse 14 bis 16. Kannst du lesen, Reinhold?
Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.
Jawohl. Also dieser Ausdruck, der im Judentum als zu intim empfunden wurde, die Erlösten dürfen ihn brauchen in der Anrede Gottes. Und trotzdem muss man aber allerdings sagen, wir finden im Neuen Testament nie eine Stelle, wo ein Gläubiger Gott anspricht als mein Vater. Aber beim Herrn Jesus immer wieder, mein Vater. Aber die Gläubigen sprechen ihn nie an als mein Vater. Unser Vater, Abba, was aber ganz deutlich eine ganz andere Beziehung ist, als was im Judentum überhaupt möglich war. Denn jetzt ist der Scheidevorhang zerrissen und die Erlösten sind eben Kinder Gottes. Aber es besteht doch ein Unterschied. Johannes nennt die Erlösten Kinder Gottes. Den Herrn Jesus nennt er nie Kind Gottes, sondern er ist der eingeborene Sohn. Um so den Kontrast doch deutlich zu machen zwischen dem, der Sohn ist von Ewigkeit her, und uns, die wir in der Zeit durch Adoption Kinder Gottes geworden sind. Wenn ich sage Adoption, wo steht das?
Offenbarung.
Steht dort etwas von Adoption? Das ist im Römerbrief, dass die Heiden quasi aufgepfropft sind auf den Ölbaum, ja. Aber adoptiert als Kinder, meine ich. Ja, schlagen wir das nach. Johannes 1, 12. Liest jemand 12 und 13?
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind.
Jawohl. Aber da steht nichts von Adoption, sondern da steht von Geburt. Ja? Durch eine neue Geburt werden sie Kinder Gottes. Aber wo steht Adoption? In Epheser 1.
Ja,
Hätte ich das im englischsprachigen Raum gefragt, wäre die Antwort sofort gekommen. Das hat seinen Grund. Ich will gleich erklären. Epheser 1, Vers 5, wer liest das?
Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens.
Jawohl. Also hat jemand eine andere Übersetzung als zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft? Zur Kindschaft, Sohnschaft, niemand hat etwas anderes. Also im Englischen würde man hier haben, zuvor bestimmt zur Adoption, Adoption. Und auch im Französischen prädestiné pour l'adoption. Also haben wir es. Ja, Adoption. Ja, wer hat jetzt richtig übersetzt? Auf Deutsch oder auf Französisch?
Ich glaube, auf Deutsch ist korrekter.
Ist so. Liegt uns nahe, echt? Es ist so. Hyothesia, Hyo heißt Sohn, Thesia Stellung. Also ganz wörtlich heißt es Sohnesstellung. Und der Sinn dieses Wortes ist, dass jemand in die Position der Sohnschaft versetzt worden ist, indem er dahin eben durch Adoption hingekommen ist. Oder? Dahin gesetzt in die Stellung der Sohnschaft, und das ist Adoption. Also beide haben recht. Das war es richtig. Adoption wie Sohnschaft. Nur eben das Wort Sohn steckt eben im Griechischen drin. Bei Adoption hört man das nicht mehr. Ja?
Ich habe das Problem mit dem Wort Adoption. Ein Kind, das adoptiert wird, das hat nicht Fleisch und Blut von den Adoptiveltern.
Nein.
Aber geistlich gesehen sind wir doch Teilhaber Gottes.
Klar.
Wir haben das Leben des Herrn Jesus. Das ist mehr als Adoption.
Ja klar. Aber das ist eben Gottes vollkommene Adoption. Im menschlichen Bereich geht es nur einfach... ist es nur möglich, eben jemanden in diese Position zu versetzen, aber man hat nichts vom Erbgut. Und Gottes Adoption ist so vollkommen, dass er uns adoptieren konnte, indem er uns noch sein eigenes Leben, das ewige Leben, gegeben hat. Also, aber Adoption bedeutet eben, jemand hat mal eine Zeit existiert, der war nicht Sohn. Und dann ist er Sohn geworden. Das geht nur durch Adoption, oder? Und das war für uns alle so, wir haben existiert und waren nicht Söhne, nicht Kinder. Und durch die Wiedergeburt, indem Gott uns von neuem geboren hat, sein Leben gegeben hat, sind wir Kinder geworden. Und das ist Adoption. Also es sind zwei Seiten der Wahrheit, eben Adoption und Wiedergeburt. So kann man das sagen. Aber es ist noch wichtig, dass wir das wissen, weil das gibt uns vielleicht auch zum Gedanken der Adoption eine ganz andere Einstellung. Es ist ein kostbarer Gedanke. Also die Adoption, die es in der Beziehung unter den Menschen gibt, soll eben gerade das veranschaulichen, wie Gott uns aus freier Gnade diese Stellung gegeben hat, die wir einst nicht hatten.
Sohnschaft versetzen ist doch genau das gleiche wie adoptieren.
Deswegen ja.
Ist es doch egal, also wenn man das richtig bedenkt. Adoptiert, wenn einer adoptiert wird, wird er als Sohn eingesetzt, wird er in Sohnschaft.
Richtig,
eingesetzt.
Ja. Darum sage ich ja, Adoption oder Sohnschaft ist, weiß ich, eine korrekte Übersetzung. Und, aber was eben vorhin noch darauf hingewiesen wurde, eben die Adoption Gottes, wie er uns adoptiert hat, das umfasst aber noch mehr als nur einfach hineinstellen, sondern effektiv hineinstellen durch neue Geburt. Ja.
Adoption, das ist eine juristische Angelegenheit.
Ja.
Aber ich finde, hier ist es mehr als eine juristische Angelegenheit.
Ja, natürlich.
Und darum habe ich Mühe mit dem Wort Adoption.
Aber es ist ein Aspekt, und viele Aspekte des Heils haben eben, oder verschiedene Aspekte des Heils haben einen juristischen Aspekt, die Rechtfertigung auch. Aber auch dort bei der Rechtfertigung, das finden wir auch nirgends in der Rechtsprechung, dass ein schuldiger Mensch vom Richter gerecht gesprochen werden kann. Das gibt es gar nicht. Der schuldige Mensch wird vom Richter verurteilt. Und Gott hat schuldige Menschen rechtfertigen können, weil ein anderer ihre Schuld getragen hat. Aber der Begriff der Rechtfertigung ist ein juristischer Begriff. Aber so wie Gott das ausgeführt hat an uns, übersteigt es wieder völlig das Menschliche. Und so ist es mit der Adoption genau gleich. Es ist so wunderbar, Gott hat uns wirklich zu seinen eigenen Kindern gemacht, im vollen Sinn des Wortes. Aber wir waren es einmal nicht und wir sind es geworden. Und darum haben wir eben dieses Recht, Gott Abba zu nennen, was man eben im Judentum zu Recht nicht durfte. Weil diese Beziehung gar nicht da war. Diese Beziehung von Kindern Gottes zum Vater.
Ja. Ich habe dazu noch eine Frage. Warum sagt der Herr Jesus an einer Stelle, ich weiß jetzt aber nicht mehr genau wo, mein Vater und euer Vater, warum sagt er nicht unser Vater? Hat das mit der Stellung zusammen, dass der Herr Jesus doch eine eben Vorrangstellung hat vor uns?
Ja, das ist gar auch wieder im Johannesevangelium, Johannes 20, wo er Maria Magdalena den Auftrag gibt, diese Botschaft den Brüdern zu bringen. Johannes 20, 17b. Liest du gerade diese da?
Welcher Vers?
20, Vers 17b. Johannes 20. Johannes 20, ja. Oder wer es gerade hat?
Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.
Ja, also er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. So steht es ja in Hebräer 2. Und hier sagt er, geh aber hin zu meinen Brüdern. Aber er sagt nicht einfach unser Vater, unser Gott, sondern seine Stellung ist und bleibt einzigartig. Eben er sagt zu meinem Vater und zu eurem Vater. Das hat garantiert damit zu tun, denn seine Stellung bleibt, dass er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich gebe nur die Stelle an, wo das so steht. Das ist Römer 8, Vers 29. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also Erstgeborene heißt, der den ersten Rang einnimmt. Ja, also dieser zweite Punkt, sein Verhältnis zu Gott, dem Vater, löst eben aus, dass der Herr in den weiteren Versen sehr viel über seine Beziehung zum Vater spricht in der ganzen Rede. Das ist ein Thema, das sich jetzt durchzieht durch die weiteren Verse. Und das andere Thema ist das Thema des Gerichts. Wieso kommt jetzt plötzlich das Thema des Gerichts so ausführlich dran? Hat jemand einen Gedanken? Er betont, Vers 22, denn der Vater richtet auch niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Er ist dem Vater gleich.
Ja, wenn die Juden ihn jetzt töten wollten, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, in dem Moment muss er sie ja darauf hinweisen, wenn ihr das machet, dann versündigt ihr euch selber.
Oder? Jawohl, genau. Und in Verbindung mit der Geschichte vorher, es ging um das Haus der Gnade. Und der Gegensatz zur Gnade ist dann eben das Gericht. Darum kommt plötzlich jetzt das große Thema des Gerichts und des letzten Gerichtes, eben als Gegensatz zum Haus der Gnade. Wer diese Gnade annimmt, der entgeht dem Gericht. Wer diese Gnade nicht annimmt und sich gegen den Sohn Gottes wendet, der kommt unter das Gericht. Und dann haben wir aber noch ein Thema, das sich hindurchzieht, nämlich welches Thema kommt da zur Sprache?
Gleichheit von Sohn und Vater.
Ja, also das wäre die Beziehung. Die Beziehung hängt eben zusammen, weil Sie sagen, er hat sich Gott gleich gemacht.
Vers 26.
Das Thema, wo, welches?
Das Leben, wie der Vater das Leben in sich selbst hat.
Also das Thema, oder noch weiter gesagt, das Leben und Auferstehung, ja? Leben und Auferstehung. Wie kommt dieses Thema hier hinein? Ja, wenn wir zurückdenken, die ganze Ausgangsgeschichte ist dieser Mann, der 38 Jahre da lag, wie ein Toter. Und dass der Herr ihn so aufgerichtet hat, dass er wieder auf seine Füße stehen konnte und gehen konnte, das symbolisiert Leben aus dem Tod. Und darum kommt dieses Thema im Weiteren so vor uns. Eben, es beginnt ja schon Vers 21, denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, also macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Da haben wir den Zusammenhang zum Aufstehen des Gelähmten. Und dann weiter, Vers 22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Das ist eben der Gegensatz zu Bethesda, Haus der Gnade. Und dann das Gericht. Und Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Es werden uns drei Arten von Auferstehung gezeigt. Erstens, diese hier. Was ist das? Was ist das für eine Auferstehung hier?
Körperliche Hilfe.
Also jetzt Vers 24. Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen.
Ich denke, wir waren ja alle tot in Sünden
und ja, in Übertretung. Also da geht es darum, der Mensch in seinem gottfernen Zustand ist eigentlich eine wandelnde Leiche. Und durch das Hören des Evangeliums, durch das Hören des Wortes des Sohnes Gottes und das in Glauben aufnehmen, hat er ewiges Leben. Und so ist das quasi die Auferstehung aus dem geistlichen Tod. Die wird symbolisiert durch das Aufstehen dieses Gelähmten im Haus der Gnade. Aber dann geht der Herr weiter, Vers 25, liest jemand?
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und diese hören, werden leben.
Jawohl.
Ich denke, das ist das, was wir jetzt gesprochen haben. Dass Menschen, die heute das Evangelium hören, in den Sohn Gottes glauben, Leben haben.
Ganz genau. Ganz genau. Das ist diese Periode jetzt, wo Menschen so aus dem geistlichen Tod herauskommen durch das Hören des Wortes Gottes. Aber jetzt Vers 28, genau.
Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Verstehung des Lebens. Die aber das Böse getan haben, ist auch Verstehung des Gerichtes.
Ja, da haben wir nun die körperliche Auferstehung, sowohl der Erlösten zum Leben, als auch der unerlösten Menschen zum ewigen gerecht. Also drei Arten von Auferstehung. Die Auferstehung aus dem geistlichen Tod, die Auferstehung als Erlöster aus dem körperlichen Tod und die Auferstehung als Unerlöster aus dem körperlichen Tod. Ja?
Die Auferstehung zum ewigen Leben, sieht man noch einmal, ist die Gemeinde, die Blutergossen von der östlichen Seite Ausgießung des Heiligen Geistes bis zur Entrückung. Das ist die erste Auferstehung, aber dann kennen wir auch eine andere Auferstehung, wenn der Jesus des tausendjährigen Friedens eingerichtet wird. Wenn solche, die dem Märtyrertod gestorben sind, die werden dann auferstehen, die werden also nicht entrückt in den Himmel, sondern sie gehen ein in die Segnungen des tausendjährigen Friedens.
Ja, es gibt also mehrere Phasen, wo erlöste Menschen oder der Auferstehung zum Leben. Der Jesus ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist, um dann in die Herrlichkeit des Himmels zu gehen. Und dann bei der Entrückung wieder, da werden auch die alttestamentlich Gläubigen auferweckt werden und die neutestamentlich Gläubigen. Aber phasenverschoben wird es nochmals eine Auferweckung geben am Anfang des tausendjährigen Reiches. Das alles fasst die Bibel zusammen als die erste Auferstehung. Und erst nach dem tausendjährigen Reich wird die Auferstehung zum Gericht stattfinden. Und das nennt die Bibel das ist dann die zweite Auferstehung nach der Bibel, die zur Verdammnis führt. Gut, aber haben wir das so verstanden, diese drei Arten der Auferstehung hier? Und alles eben wird hier eingeführt aufgrund des Beispiels dieses Mannes in Bethesda, der aus einer Liegeposition auf seine Füße gestellt wurde. Und dann kommt noch ein Thema da hinein, was wir noch nicht genannt haben. Das kommt jetzt dann in den weiteren Versen, nämlich
die verschiedenen Zeugnisse über den Sohn.
Jawohl, verschiedene Zeugnisse über den Sohn, beziehungsweise die Legitimation des Sohnes. Der Jesus sagt, und das überrascht, Vers 31, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Das überrascht, oder? Aber das ist ein juristischer Ausspruch. Und zwar schlagen wir auf 5. Mose 19. Vers 15.
Ein einzelner Zeuge soll nicht wieder jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, bei irgendeiner Sünde, die er begeht, auf zweier Zeugenaussage oder auf dreier Zeugenaussage soll eine Sache bestätigt werden.
Also hier haben wir einen juristischen Grundsatz für die Rechtsprechung in Israel. Ein einzelner Zeuge hatte vor Gericht keine Kraft. Also aufgrund einer Aussage konnte niemand, sagen wir, zum Tode verurteilt werden. Es brauchte zumindest ein doppeltes Zeugnis. Sonst war es eben nicht glaubwürdig, quasi nicht wahr, die Aussage eines Einzelnen. Und so nimmt der Herr darauf Bezug und sagt, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr, quasi als einzelnes Zeugnis hat es juristisch keine Aussagekraft, gemäß der Tora. Aber der Herr will betonen, dass es eine ganze Reihe anderer Zeugnisse gibt über ihn. Nämlich, zuerst gehen wir der Reihenfolge nach.
Johannes.
Welcher Johannes?
Johannes der Täufer.
Johannes der Täufer. Lies doch ab Vers 33.
Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben.
Weiter.
Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen, sondern dies sage ich, dass ihr errettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Lampe, ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Lichte fröhlich sein. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, welche der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat.
Jawohl. Also das Zeugnis von Johannes dem Täufer. Es ist ja so, das Auftreten des Täufers kam einer Sensation gleich damals. Das hat ja ganz Israel in Bewegung gebracht. Und sogar bei Josephus Flavius, diesem Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, finden wir einen Bericht über Johannes, den Täufer, und wie er gewirkt hat auf das Volk. Und er schreibt mit größter Hochachtung über diesen Mann. Man muss sich ja im Klaren sein, dass nach Malachi, 400 vor Christus, die Schriftpropheten in Israel aufgehört hatten. Und es traten keine Propheten mehr auf, die solche Autorität hatten wie Jeremia, Jesaja, Elia, Elisa und so weiter. Und plötzlich tritt nach etwa 400 Jahren einer auf, der eine solche Autorität hatte wie die alten Propheten, Johannes der Täufer. Und dieser Prophet hat Jesus Christus als Messias verkündigt. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und der Herr Jesus sagt, ihr habt das Zeugnis von Johannes dem Täufer. Ich bräuchte das Zeugnis nicht. Das Zeugnis brauche ich nicht, das Zeugnis von einem Menschen. Aber das ist für euch. Und dann sagt er, jener war die brennende und scheinende Lampe. Wie kommt jetzt der Herr plötzlich auf diese Aussage mit der brennenden und scheinenden Lampe? Er sagt nicht, jener war eine brennende, sondern jener war die brennende und scheinende Lampe. Irgendwie auf etwas Bekanntes verweist der Herr da.
Sacharja, oder? Eine Stelle, oder ist es gar nicht Sacharja, wo
ja, die Söhne des Öls, da mit, den, mit dem Leuchter. Mhm. Ja, wobei man ja dort nicht sagen kann, dass das ein Hinweis wäre auf Johannes den Täufer. Sacharja 4 ist das mit den goldenen Leuchtern. Und den beiden Söhnen des Öls, die dort erwähnt werden. Ja, aber an welchem Fest sind wir da, Johannes 5?
Lichterfest.
Nein. Wir hatten letztes Mal davon gesprochen. Also es war zeitlich vorletztes Mal, denn wir hatten ja ein Spezialthema. Laubhüttenfest aufgrund... Wovon haben wir das gesagt? Ja, aber wo steht das in Johannes 5, dass es da ums Laubhüttenfest geht? Ja, Johannes 5, Vers 1. Nach diesem war das Fest der Juden. So nach dem Mehrheitstext. Die Minderheitshandschriften haben ein Fest der Juden, aber die Mehrheit der Texte, der sogenannte Majority-Text, bezeugt das mit bestimmten Artikeln. Und das Fest war immer das Laubhüttenfest. So wie es auch in 1. Könige 8 wird einfach gesprochen von das Fest. Und es geht um das Laubhüttenfest bei der Einweihung des Salomo-Tempels. Und am Laubhüttenfest hat man im Frauenvorhof 25 Meter hohe Leuchter, angezündet nachts. Jeder Leuchter hatte 4 Lampen. Eine Lampe fasste etwa 9 Liter Olivenöl. Als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Sieht Recycling, war schon damals. Und diese Lampen haben nachts die Dunkelheit Jerusalems, hinausgestrahlt, und sogar in allen dunklen Gästlein konnte man das Licht vom Tempelplatz her sehen. Das Laubhüttenfest war, wie Roswitha sagte, das freudigste aller Feste. Denn dreimal wird in der Tora, zweimal in 5. Mose 16, einmal in 3. Mose 23, aufgerufen, dass man sich an diesem Fest freuen soll. Sogar einmal nur freuen. Und so hat man auch nachts gefeiert. Normalerweise waren die Feste immer nur tagsüber. Das ist das einzige Fest, das nachts auch durchgeführt wurde. Und da haben dann nachts die großen, die alten Männer vom Sanhedrin haben Tänze aufgeführt im Frauenvorhof mit Fackeln in den Händen. Also es war eine freudige Stimmung unter diesen Lampen. Und jetzt sagt der Herr, jener war die brennende und scheinende Lampe. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein.
Nur für eine Stunde.
Ja, das, ja, oder eine, für eine Zeit, also nur für eine kurze Periode wolltet ihr das Fest feiern, so wie man eben äußerlich einfach das Laubhüttenfest gefeiert hat, aber mit der Beziehung mit Gott. Bei den meisten war ja nichts da. Genauso wie das gleiche Problem mit dem Sabbat haben wir gesehen. Äußerlich der Sabbat wurde gefeiert, aber die Ruhe Gottes genießen, in der Gemeinschaft mit Gott, das war ja nicht da. Und so sagt der Herr eigentlich, dass dieses Licht vom Frauenvorhof eigentlich hinweist auf das Zeugnis von Johannes dem Täufer, der damit auf den Messias hingewiesen hat. Also letztlich ist das Licht des Messias. Da haben wir jetzt einen ersten Hinweis im Johannesevangelium auf diese Lampen. Wir kommen darauf dann zurück in Johannes 8, wo der Herr dann sagt, auch wieder in Verbindung mit dem Laubhüttenfest, Johannes 8, Vers 12, wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also das ist das erste Zeugnis, das der Herr erwähnt. Jetzt machen wir Pause und fahren dann noch mit den weiteren Zeugnissen weiter.
Roger, mit den heutigen Festen ist es doch so ähnlich, dass man sich da nur so kurz irgendwo erfreut und dann hinterher kommt wieder ein anderer Zeitabschnitt. Ich denke jetzt gerade auf Weihnachten, kommt dann wieder Fasnacht, Humba Humba Tetre, all diese Dinge. Das heißt, es ist nur etwas Äußerliches, was heute gefeiert wird. Im Prinzip ohne Inhalt.
Ja, das ist ein menschliches Problem. Ja, das war nicht nur vor 2000 Jahren so.
Genau.
Natürlich. Aber der Herr hat es da aufgedeckt, eben diese Äußerlichkeit der Menschen, wo man sich eben, und hier geht es eben um Feste Gottes, wie man sich selbst da einfach nur äußerlich freut und die Beziehung mit Gott spielt überhaupt keine Rolle. Im tiefsten Herzen. Gut, machen wir jetzt 20 Minuten Pause. Vor der Pause haben wir uns beschäftigt mit dem ersten Zeugnis über den Herrn Jesus, das Zeugnis des Johannes. Welches ist das zweite Zeugnis? Jawohl, liest du vor? 36b.
Denn die Werke, welche der Vater mir gegeben hat, auf dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeigen von mir, dass der Vater mich gesandt hat.
Jawohl. Das sind die messianischen Werke, die schon im Alten Testament vorausgesagt worden waren. Zum Beispiel. Ja, also jetzt, wo steht im Alten Testament etwas über diese Werke des Messias? Können wir da mal aufschlagen?
Jesaja 35.
Jesaja 35. Schlagen wir auf. Lesen wir Verse 4 bis 6.
Sage zu denen, welche zaghaft im Herzen sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Sehe, euer Gott kommt, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten.
Also da geht es um das Kommen Gottes, und zwar des Messias. Und dann heißt es weiter in Vers 5.
Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Und aufjauchzen wird die Zunge der Stummen. Denn es brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche.
Ja, und so weiter. Also haben wir ein paar Beispiele von solchen Taten. Und Im Haus der Gnade in Bethesda haben wir eben gerade gesehen das Beispiel, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Eine weitere Stelle über diese messianischen Werke.
Die sind aber doch zum Teil auch noch zukünftig.
Ja, hier wird sowieso das erste und das zweite kommen, wie an vielen Stellen zusammengenommen. Ja. Ja? Also das, es geht ja in Vers 4 um das Kommen der Rache Gottes, der Vergeltung. Natürlich ist das dann in der zweiten Phase des Kommens. Aber das Kommen des Messias wird oft im Alten Testament als eine Einheit gesehen. Das Kommen in Gnade und das Kommen im Gericht. Jawohl, aber andere Werke oder andere Stellen, die von den Werken sprechen. Jesaja 29, 18. Wer liest?
Und an jenem Tage werden die Tauben die Worte des Buches hören und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen.
Jawohl. Also, aber es gibt noch mehr, aber das zeigt uns mal etwas, was man erwarten konnte, was geschehen wird, wenn der Messias erscheinen würde. Und darum sind diese Wunder in den Evangelien eben ganz wichtig. Sie sind ein zweites Zeugnis dafür, dass Jesus der Messias ist. Die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Drittes Zeugnis.
Vers 37, oder?
Ja.
Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben.
Jawohl. Wann ist das geschehen, dieses Zeugnis des Vaters?
Bei der Taufe.
Ja, lesen wir Matthäus 3. Übrigens, im Talmud wird ja erklärt, dass mit dem Tod der letzten Propheten Haggai, Zacharia und Malachi der Heilige Geist von Israel gewichen sei. Das wird also an mehr als einer Stelle wird das gesagt. Mit dem Verscheiden von Malachi waren die Propheten am Ende. Der Heilige Geist von Israel gewichen. Aber was man im Talmud oft findet, ist, dass sich Gott mitteilen konnte durch eine Bat Kol. Das heißt, wörtlich heißt das Tochter der Stimme. Das ist der hebräische Ausdruck für Echo. Dass es möglich war, unter ganz besonderen Umständen, dass eine Stimme vom Himmel hörbar war. Und die konnte sein, das konnte klingen wie eine Art Donner oder eben ein Echo. Darum nannte man es eben Bat Kol. Und nun, wenn wir unter dem Gesichtspunkt das lesen, Matthäus 3, Vers 17. Wer liest?
Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe.
Jawohl. Eine Stimme aus dem Himmel. Das kannte man eben, dieses Phänomen der Bat Kol. Und da hat der Vater selber Zeugnis abgelegt über Jesus Christus. Das ist mein geliebter Sohn. Und so ein Beispiel, eine Bat Kol, haben wir auch noch in Johannes Evangelium. Also später jetzt als Kapitel 11, nämlich Johannes 11, später als Kapitel 5. Eine Bat Kol im Tempel. Was sage ich? Johannes 12 ist das. Vers 28.
Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen.
Mach weiter.
Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen.
Ja, merkt man wieder, das ist genau das Typische, dass die sagen, das hat gedonnert. Das ist der typische Charakter dieser Bad Koll gewesen. Und trotzdem war es also akustisch wahrnehmbar, als Worte hörbar. Und in der Offenbarung übrigens gibt es das auch wieder, dieses Phänomen, dass Johannes plötzlich eine Stimme hört aus dem Himmel. Das ist dieses Phänomen der Bad Koll. Und so konnte sich also der Herr Jesus auf dieses Zeugnis des Vaters berufen. Und da waren ja so viele Menschen damals am Jordan gegenwärtig und die haben das gehört. Das war ein Zeugnis, das ist der Messias.
Wie war das bei Paulus, als er auf dem Weg war?
Ja, das war auch ein Bad Koll, ganz klar.
Und auf dem Berg der Verklärung auch?
Ja, natürlich. Ja, plötzlich, wenn man mal diesen Schlüssel gesehen hat, merkt man, ja, es kommt eine Stelle nach der anderen vor. Ja, aber das ist also wichtig eben zu sehen, auf dem jüdischen Hintergrund, das war ein Begriff. Und das war eben wirklich ein Zeugnis, das damals Bedeutung haben musste. Und viertens?
39, durch die Schriften.
Jawohl. Lies Vers 39.
Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben.
Jawohl, du hast jetzt falsch betont.
Und sie sind es.
Ja, ist im Grundtext sogar betont. Und sie sind es, die von mir zeugen, die Schriften. Also das ist das Alte Testament. Manchmal wird das Alte Testament genannt die Schrift und manchmal die Schriften. Was ist der Unterschied? Nein, kann auch alles zusammen sein. Der Unterschied ist der, die Schriften betont mehr die Vielfältigkeit des Alten Testamentes. Eben die verschiedenen Bücher und auch die Vielfältigkeit überhaupt, wie Gott gesprochen hat durch Gesetzestexte, durch Erzählungen, durch Lieder, durch Gedichte und so weiter.
Durch Mose und die Propheten.
Jawohl, und die Schrift betont die Einheit. Ja? Wir müssen immer beides sehen beim Bibellesen. Einerseits die Einheit der Bibel und andererseits die Vielfältigkeit der Bibel. Also hier wird betont, ihr erforscht die Schriften, aber sie in ihrer ganzen Vielfältigkeit zeugen, weisen hin auf Christus. Und es wurde gesagt, die Tora, die wird speziell erwähnt als Zeugnis in Vers 46. Wer liest?
Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben.
Und noch weiter.
So ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben?
Jawohl. Das zeigt übrigens die schöne Übereinstimmung zwischen der Tora, dem Gesetz und dem Messias. Das brauchen wir nie gegeneinander auszuspielen. Die Konflikte waren mit einer falschen, überspitzten Auslegung des Gesetzes. Da hat der Herr Jesus Konflikte provoziert, aber er hat sich nie gegen das Gesetz als solches gestellt. Denn es ist Gottes Wort und es hat auf ihn hingewiesen. Hier wird gesagt, in der Mehrzahl, seine Schriften, weil er eben 5 Bücher geschrieben hat. Aber die liberale Theologie hatte das alles in Abrede gestellt und die Autorschaft der Bücher Mose abgesprochen. Das ist letztlich nichts anderes als Gotteslästerung. Denn entweder haben die liberalen Theologen recht oder der Herr. Beides geht nicht. Und so merkt man, das hat nichts zu tun mit irgendeiner nebensächlichen Frage, ob die 5 Bücher Mose von Mose stammen oder nicht. Letztlich geht es dann um die Autorität des Herrn. Denn dann hätte er sich ja geirrt. Aber das zeigt nun eben, dass Bibelkritik eben ein Angriff ist auf die Person Jesu. Das ist das letzte Ziel. Und schön ist noch Folgendes, das Wort Gesetz, Torah, kommt von einem Verbum Yara, das heißt ausstrecken. Und zwar im Sinn von den Finger ausstrecken. Und darum hat ja Buber so schön übersetzt, Torah mit Weisung. Die Torah weist hin mit ausgestrecktem Finger. Und das letztliche Ziel der Torah ist hinzuweisen auf den Erlöser, auf Christus. Er hat von mir geschrieben. Die Weisung geht auf den Erlöser. Das Gesetz sollte deutlich machen, dass der Mensch gelähmt ist. Er kann nicht gehen, gottgemäß. Aber der Messias kommt in seiner Gnade und kann den Menschen zum Gehen bringen. Und so ist die Übereinstimmung. Das Gesetz kann niemanden heilen. Der Mann war 38 Jahre da in Bethesda, aber der Messias kann heilen. Und so ist der Gegensatz zu sehen in Johannes 1. Ich komme gleich darauf zurück. Johannes 1, 17.
Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
Jawohl. Aber das nicht in dem Sinn, dass das Gesetz irgendwie nicht gut war, aber das Gesetz war eben da, um zu zeigen, wo das Problem bei uns Menschen liegt, damit wir vorbereitet werden und den Wunsch bekommen überhaupt nach einem Erlöser. Das ist das Problem. Heute hat der Mensch im Allgemeinen gar nicht das Bedürfnis, er brauche einen Erlöser für seine Schuld. Weil im Allgemeinen hat der moderne Mensch kein wirkliches Schuldbewusstsein. Ein Riesenproblem. Das war zu anderen Zeiten in Europa anders. Da haben die Menschen wirklich in Not dahin gelebt, wie bringe ich mein Sündenproblem los? Und wenn dann Evangelisten gekommen sind, haben sich die Menschen massenhaft bekehrt. Und heute ist diese Grundfrage nicht da. Und die Grundfragen sind ganz anders, zum Beispiel, wie viel wert bin ich? Darum, wenn man spricht über das Thema, wie viel wert ist der Mensch, das interessiert die Menschen. Aber wie verdorben ist der Mensch, das interessiert überhaupt niemand.
Moschee sollte man den Menschen nicht auch das Gesetz einfach zeigen, denn das Gesetz ist ja wie ein Spiegel. Und dieses Gesetz zeigt ja eigentlich, wie verdorben der Mensch ist.
Ja.
Der Spiegel kann mich zwar nicht sauber machen, so auch nicht das Gesetz. Mhm. Und so nehme ich einfach, wenn ich mich im Lichte Gottes erkenne, wirklich Zuflucht zu Jesus Christus.
Ja. Man hat ja in der Stammesmission oder in der Mission der eingeborenen Stämme hat man ja so gute Erfahrungen gemacht durch den chronologischen Bibelunterricht. Also man beginnt mit 1. Mose 1, mit der Schöpfung, und erzählt das ganze Alte Testament durch. Und die Menschen erleben dann in der Stammesgemeinschaft quasi das Ganze nochmals durch, was Israel durchgemacht hat. Und der Missionar erzählt noch nichts, was am Kreuz geschehen ist und wie Gott das Problem und so gelöst hat. Und sie kommen dann bis zur Kreuzigung, und das ist oft für den Stamm ein tiefer Schock. Jetzt ist der, auf den Gott damals im Garten Eden hingewiesen hat, auf diesen Befreier, der aus der Nachkommenschaft Evas kommen sollte, jetzt ist er ermordet worden. Und jetzt, wir haben ja gar keine Hoffnung mehr. Und die erleben genau nochmals das Gleiche durch, was diese Jünger nach der Kreuzigung, Jünger des Herrn, durchgelebt haben. Und dann kommt in einer neuen Lektion die Auferstehung und so weiter das Neue Testament. Und das ist dann oft der Punkt, wo es plötzlich zu einem Durchbruch kommt und sich ganz viele bekehren, Herrn Stamm. Aber die haben dann noch richtig durchgelebt, was es heißt, unter Gesetz zu sein. Und man erlebt dann das so in der Mission, dass die Menschen plötzlich versuchen, gut zu leben. Nicht mehr zu lügen, nicht mehr zu stehlen und so weiter. Und nach einiger Zeit merken sie, irgendwie haben sie ein Problem, sie schaffen es nicht. Sind enttäuscht über sich. Und so wird die Sehnsucht geweckt nach einem Erlöser. Aber warum soll man das nur in eingeborenen Stämmen so machen? Das kann man eben in Hauskreisen genauso machen, bei uns. Wir brauchen das, weil so viele Dinge sind einfach nicht mehr da, die früher durch eine viel stärkere christliche Kultur noch da waren. Aber durch die 68er Bewegung ist das alles kaputt gegangen. Der Mensch hat normalerweise kein Schuldgefühl mehr. In der Weise, wie man das früher hatte, schon irgendwie, aber nicht in dieser Art, dass er sich als verdorben empfinden will. Und so muss man halt wieder die Bibel chronologisch lehren. Und dann erfährt der Mensch Christus wirklich als die Antwort auf das Problem, das das Gesetz aufzeigt. Und wenn man eben Moses glaubt, dann wird man schließlich eben auch Christus glauben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Das zeigt auch, wie wichtig es ist, eben Altes und Neues Testament zu lehren. Da ist ein innerer Zusammenhang.
Ja? Zu dem Punkt 2. Ich habe ein Zeugnis, welches größer ist als das des Johannes, und zwar die Werke.
Ja.
Es sind drei Dinge, die doch den Herrn Jesus als den Messias auszeichnen. Welche drei Dinge waren das noch?
Du meinst bei seinen Werken besondere messianische Werke, oder
ja,
wie meinst du das?
Ja, wo man einfach, keiner konnte solche Werke tun.
Ja gut, also ganz besondere messianische Zeichen waren die Heilung eines Blindgeborenen. Da sagte der Blindgeborene selber, so etwas ist von Ewigkeit her nie gesehen. Nie geschehen, Johannes 9. Und dann ein besonderes Zeichen ist die Heilung von Leprakranken. Denn im Judentum wurde die Heilung eines Leprakranken als so großes Wunder angesehen wie eine Auferstehung. Man bezeichnete die Leprakranken als lebendig Tote. Und ein drittes ganz besonderes Zeichen war die Befreiung eines stummen Besessenen. Matthäus 12. Lepra, das wäre Lukas 5, ein gutes Beispiel. Wo dann in der Folge Rabbiner aus ganz Israel kommen, um ihn zu hören, nachdem er einen Leprakranken geheilt hatte. Ja, das waren so besondere Werke, die eben von ihm gezeugt haben. Jetzt, wie viele Zeugnisse sind das zusammen? Vier. Das Minimum eines glaubwürdigen Zeugnisses war zwei oder drei. Und der Herr erwähnt hier zweimal zwei, um ein überaus glaubwürdiges Zeugnis zu bringen. Er sagt, wenn ich alleine zeugen würde, das wäre eine Stimme. Aber ihr habt hier vier Zeugnisse. Und wenn ihr insbesondere das Zeugnis der Schrift annehmen würdet, dann hättet ihr Leben. Aber es ist eigentlich nur äußerlich, dass ihr Moses glaubet. Denn würdet ihr wirklich Moses glauben, dann würdet ihr auch mir glauben.
In Johannes 8, Vers 14 sagt er, dass sein Zeugnis wahr sei.
Ja, natürlich. Lies das vor.
Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat.
So, ja, jetzt kommt nämlich noch.
Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Ich bin es, der von mir selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir.
Jawohl. Also, das ist ein totaler Gegensatz, nicht wahr, zu Johannes 5. Wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis nicht wahr. Da sagt er quasi, im Sinn von vor Gesetz ist eine einzelne Aussage ja nicht, nicht rechtsgültig. Ja? Und darum gibt er diese vier Zeugnisse. Und hier sagt er, aber prinzipiell ist es so, dass das, was er sagt, auch als einzelner Zeuge, ist die Wahrheit. Aber er sagt, wenn wir das jetzt im Licht der Tora anschauen, da braucht es mindestens zwei Zeugnisse, da kann ich euch gleich geben. Da habe ich mein Zeugnis und das Zeugnis des Vaters, sind schon zwei. Das reicht. Da spricht er jetzt nicht mehr über die weiteren Zeugnisse. Einfach um klar zu machen, sein Zeugnis ist sowieso wahr. Aber nach dem Gesetzesgrundsatz von 5. Mose 19 braucht es mindestens zwei. Und dann sagt er, gut, und die gebe ich euch gleich, ich und der Vater.
In Kapitel 15 Johannes Evangelium sagte Herr Jesus auch in Bezug auf die Werke, Vers 27, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat.
Welche Stelle liest du, Johannes?
In Johannes 15, Vers
27. Ah, 15, ja.
Da geht es einmal, wenn der Herr nicht gekommen wäre und hätte zu ihnen geredet, hätten sie keine Sünde. Aber jetzt geht es um die Werke in Vers 24. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater.
Jawohl. Das wäre sein Zeugnis und das Zeugnis seiner Werke. Ja. Gut, noch etwas zu diesem Kapitel.
Gibt es auch noch eine Parallelstelle nicht, zu diesen den Worten der Schriften glauben? Wie war es bei diesem Lazarus? Ne? Oder nicht Lazarus, diesem armen Mann und der arme Mann und der reiche Mann. Der reiche
ah
Mann,
ja, Lukas 16.
Da steht auch dieselbe Aussage im Prinzip. Ne?
Also dort steht, da geht es ja darum, wenn einer aus den Toten auferstehen würde, dann würden seine Brüder sich bekehren, meint er. Und Abraham erklärt, nein, wenn sie Moses und den Propheten nicht glauben, dann würden sie auch nicht glauben an das Zeugnis eines aus den Toten Auferstandenen.
Ja, das heißt doch, dass die Schrift schon mal ganz wichtig ist und daran erkennt man schon mal, ob jemand es wirklich ernst meint.
Ja.
Ob jemand wirklich die
Wahrheit wissen will. Und das ist ja so tragisch. Jetzt vor kurzem hat ja Bohnke behauptet, dass da in Afrika ein ungläubiger Pastor wieder auferweckt worden sei. Und das wird jetzt auch in einem Video herumgeboten als das Argument, dass sich Leute nun bekehren sollten. Es ist so übel. Denn erstens mal wissen wir, dass einer, der ungläubig gestorben ist, der kommt nie mehr zurück. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Da geht es um Verlorene, ja, auf die das Gericht wartet. Und die sterben nur einmal. Das ist ein Zahlwort im Griechischen, nicht? Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Einmal zu sterben, danach das Gericht. Und gerade Lukas 16 erklärt, dass man nicht mehr zurück kann. Also der reiche Mann konnte auch nicht zurückgehen, um Zeugnis abzulegen. Und dann wird erklärt, das Zeugnis braucht es auch gar nicht. Denn wenn man der Bibel nicht glaubt, dann wird man auch dieses Zeugnis nicht glauben, wie man so nicht zum richtigen Glauben durchdringen. Also es ist so übel, wie in welcher Weise heute Verführung getrieben wird. Noch etwas Kurzes, aber ganz wichtig, in Vers 43 sagt der Herr, Johannes 5, 43, liest jemand das?
Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird, in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen.
Wer ist das?
Der
Antichrist. Ja. Da haben wir den wichtigen Grundsatz, wer den wahren Christus nicht annimmt, der wird automatisch offen für die totale Verführung. Das ist immer das Gericht Gottes. Wer also die Wahrheit ablehnt, kommt dadurch unter ein göttliches Gericht, dass er verführt wird. Also, dann lässt Gott die Verführung im vollen Maße zu. Das lesen wir auch in 2. Thessalonicher 2 im Blick auf die Menschen in der Endzeit, die dann das Evangelium hören, also sehr aktuell für uns heute. Lesen wir noch zum Schluss 2. Thessalonicher 2, Vers 9, da geht es um die Ankunft, das Kommen des Antichrists. Liest jemand 9 bis 12.
Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und mit Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit.
Ja, also es ist so stark ausgedrückt, das heißt, Gott sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns. Aber nicht aus irgendwelchen Gründen, sondern weil es heißt, sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Also Menschen, die das Evangelium gehört haben, nicht angenommen haben, die werden nach der Entrückung keine Möglichkeit mehr haben zur Umkehr. Sondern das schickt Gott als ein Gericht der Verhärtung, die totale Verführung. Und darum, das ist so schade in dieser erfolgreichen Serie über die Endzeit von Tim LaHaye, Finale, diese Serie, die er Furore gemacht hat, da wird quasi in der Geschichte erzählt, ein ungläubiger Pastor kommt dann nach der Entrückung zum Glauben. Das geht eben nicht. Sondern es ist nur möglich bis zur Entrückung und dann kommt die Verhärtung, dann kommt die Verführung. Nach dem Grundsatz, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Und wenn ein anderer kommt in seinem eigenen Namen, den will er dir aufnehmen. Ja, Isidor?
Es gibt aber doch viele nach der Offenbarung, die nach der Entrückung während der Trübsalzeit sich bekehren. Was sind dann das für Leute?
Also sogar eine unzählbare Schar, Offenbarung 7, aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Und sie gehen durch die große Drangsal hindurch und sie waschen ihre Kleider, sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Das sind alles Menschen, die das Evangelium bis zur Entrückung nicht gehört hatten. Und die haben noch die Möglichkeit, selbst in den ärgsten Gerichten zur Bekehrung zu kommen. Für die ist es nicht zu spät. Heute haben wir ja über 6 Milliarden Menschen, aber 2 Milliarden Menschen haben das Evangelium noch nie gehört. Und weitere 2 Milliarden haben es noch nie richtig gehört. Das sind also schon mal 4.000 Millionen. Und Gottes Gnade ist mit der Entrückung für die nicht am Ende. Das ist mutmachende Botschaft. Offenbarung 7.
Also das würde dann heißen, versteht, dass die, die nicht ernst gemacht haben, die das Evangelium zwar gehört haben, nach der Entrückung keine Chance haben.
Nein, dann geschieht wirklich das, was mit Pharao geschehen ist, mit dem Pharao in Ägypten. Das 6-mal hat er sich selber verhärtet. Und vom 7. bis zum 12. Mal hat Gott sein Herz verstockt. Also es gab ja 10 Plagen, aber 12 Verstockungen. 6, von 1 bis 6, das war sein persönliches Werk. Und ab 7 war es das Werk Gottes. Ja, aber das, ich habe das darum erwähnt, wegen der Finale-Serie, weil das nimmt einen Ernst an unserer Evangeliumsverkündigung weg. Ich betone das immer wieder, dass wirklich dann, und das kann ja jeden Tag sein, heute könnte die Entrückung sein, da gibt es wirklich ein zu spät. Da kann man nicht denken, ja, also ich bin jetzt 16, jetzt kann ich noch ein bisschen warten und ich bin 35, kann noch ein bisschen warten. Nein, es könnte heute zu spät sein. Und das gibt unserer Verkündigung ein ganz feierliches Gewicht. Es gibt ein zu spät. Ja, Isidor?
Wie ist das genau zu verstehen? Also wir haben 4 Söhne, 3 sind wiedergeboren, einer noch nicht. Aber der hat jahrelang unsere Hausandacht miterlebt und weiß eigentlich alles. Wie ist das nun zu verstehen? Kindergläubige Eltern sind geheiligt.
Also geheiligt heißt ja, heiligen heißt absondern für Gott. Also reserviert für Gott. Das heißt, Kinder in gläubigen Familien haben eine überaus große Chance, um sich zu bekehren. Es ist ja so, der Mensch kann ja nicht bestimmen, wann er sich bekehren will. Weil der Mensch will sich von sich aus sowieso nicht bekehren. Also Gott zieht den Menschen zur Bekehrung. Und Gott ist ganz souverän, in welchen Momenten er dem Menschen überhaupt die Möglichkeit gibt, dass er sich bekehren könnte. Und wir können das nicht bestimmen, wie oft, aber Kinder in gläubigen Familien, die haben diesen Zug viel, viel, viel mehr erlebt. Also dieses Geheiligtsein heißt, sie haben eine überaus größere Chance als andere, um an den Punkt zu kommen, wo der Geist Gottes zieht und müssen sie nur noch nachgeben. Aber wir können nicht bestimmen, wann Gott uns zieht. Er tut es bei jedem Menschen. Und darum heißt es ja in Römer 2, Vers 4, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf bei der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und dann heißt es, nicht wissend, oder verachtest du die Güte und die Langmut Gottes, nicht wissend, eben, dass sie dich zur Buße treibt. Ja?
Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14 und 15 steht, dass wenn wir Gott etwas bitten nach seinem Willen, dass diese Bitte erhört ist.
Ja.
Das heißt auch in der Bibel, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Wenn ich jetzt für meinen Sohn bete um die Bekehrung, dann ist doch das ein Gebet nach seinem Willen.
Ja,
dass dieses Gebet erhört wird.
Aber es ist so, im Griechischen kann eine Nuance gemacht werden zwischen Wille und Wille. Also insbesondere Telema kann der Wille Gottes manchmal auch ausdrücken im Sinn von, was Gottes Wunsch ist. Im Gegensatz dann zu Bulle. Bulle ist Gottes Wille als unabänderlicher Ratschluss. Und interessant ist, gerade in 1. Timotheus 2, da haben wir nämlich beide Begriffe im Kontext nahe beieinander. Vers 3, denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann haben wir Vers 8, Paulus sagt, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. In Vers 8 ist es Bulomai, hängt zusammen mit Bulle. Also das ist Gottes Ratschluss und feste Bestimmung. Aber wenn es heißt von Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden, da ist es das Verb teleo, Gott will im Sinn von wünscht. Und so ist der Retterwille Gottes ist nicht ein Ratschluss, den er durchzieht, um jeden Preis. Der Mensch hat die Möglichkeit, diesem Zug Gottes zu widerstehen und geht dadurch verloren. Und darum kann man sagen in Bezug auf das Gebet, es ist nicht so, sonst könnten wir ja für die ganze Welt beten und sagen, es ist Gottes Wille, dass die ganze Welt gerettet wird. Und trotzdem wissen wir aus dem Wort Gottes, dass Menschen verloren gehen werden. Aber es ist so, wenn wir beten, geschehen Dinge, die sonst nicht geschehen würden. Und darum heißt es in Jakobus 4, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Man könnte ja sagen, ja Gott ist auch souverän, warum müssen wir beten? Gott macht, was er will. Ja, Gott macht, was er will. Aber es gibt ganz klar Dinge, die Gott nicht tun würde, wenn nicht seine Kinder ihn bitten würden. Und so ist es, wenn wir auch für unsere Kinder beten, dass Gott diesen Zug nochmals verstärkt. Und das erhöht die Chance für die Errettung.
Wenn man zum Beispiel in der Apostelgeschichte oder überhaupt im Neuen Testament nachguckt, wenn gebetet wird,
ja,
da geht es immer um konkrete Anliegen.
Ja.
Also ist mir klar, ich kann nicht beten, Gott errette die ganze Menschheit. Das ist mir klar. Aber wenn ich ganz konkret bete für eine bestimmte Person.
Ja gut, was man natürlich auch erlebt ist, dass Gott einem auch eine für ein bestimmtes Anliegen, das kann auch sein die Errettung einer bestimmten Seele, eine innere Überzeugung gibt, die nicht nur unser Wunschdenken ist, sondern die wirklich durch Gottes Geist in unserem Herzen gewirkt ist, da kann er diese Gewissheit wirken und dieser Mensch wird dann auch gerettet werden. Aber es ist nicht so, dass wir sagen könnten, wir hätten irgendwo eine Verheißung, dass alle Kinder gerettet werden, für die wir beten. Weil natürlich will Gott Familien retten. Dieses Prinzip sehen wir bei Noah und so weiter. Aber es ist nicht eine bedingungslose Verheißung. Und wir müssen doch das stehen lassen, dass der Mensch als Individuum die Möglichkeit hat, die Rettung abzulehnen. Aber wir wollen uns Mut machen, jetzt haben wir noch Zeit zu beten. Die Entrückung ist noch nicht geschehen.
Ja. Apropos Mut machen. Ein Rektor aus Erlangen, in seiner Jugendzeit, da hat er ein Mädchen kennengelernt, war ungläubig, eher gläubig. Dann hat er gebetet, Herr, ich hätte so gerne dieses Mädchen, die gefällt mir, ich liebe sie, aber weißt du, ich liebe dich auch. Ich möchte beides zusammen haben. Hat dann doch geheiratet. Und hat wirklich gebetet, hat sie von einer Evangelisation zur anderen gebracht. 30 Jahre sind wirklich übers Land gegangen. Die Frau war nicht gläubig. Wurde nicht gläubig. Obwohl er wirklich gebetet hat. Und dann schreibt er einen Brief, bekommt den Brief wieder zurück. Dank doch dem Herrn, wie wenn sie schon errichtet wäre. Nach 14 Tagen kommt wieder ein Brief zurück. Halleluja. Meine Frau ist errichtet. Wir haben also diese Familie dann aufgesucht. Die Frau ist wirklich eine echte Christin geworden.
Das ist Gottes Gnade, aber es war verbunden mit einem ganz klaren Ungehorsamsschritt.
Auch 30 Jahre ist für Gott kein Zeitraum, wo man sagen kann, jetzt ist Hoff und Malz verloren. Also wir dürfen wirklich im Glauben immer wieder beten und frieren.
Ja, stimmt. Aber für ihn waren die 30 Jahre eine Zucht Gottes. Das muss man sagen, oder? Ja,
Rosita.
In Apostelgeschichte 16 sagt ja Paulus das zu dem Kerkermeister. Und effektiv ist ja nachher die ganze Familie zum Glauben gekommen und alle wurden getauft. Aber dort muss man es sehen als eine prophetische Verheißung für diesen Mann. Also dass man das nicht verallgemeinen darf auf alle. Sonst kann man nämlich gottesfürchtige Eltern in unberechtigte Not bringen. Ja, wollen wir noch zum Schluss beten?